Ein plötzlicher Ruck und das Schaben von Sand an der Außenseite seines Helms weckten Xiong. Er war von den Wellen immer wieder hin und her geworfen worden. Sein Schlaf war daher sehr unruhig gewesen. Er öffnete seine Augen und sah in die Dunkelheit. Er erinnerte sich, dass er den Lichtschutz seines Helmvisiers heruntergelassen hatte. Er schob ihn zurück. Danach war es zwar immer noch dunkel, aber die Nacht war erhellt vom Licht der Sterne und einem der drei Monde des Planeten, vor denen Wolkenstreifen dahinzogen. Er fühlte körnigen Sand unter sich. Er setzte sich auf und sah auf den weiten Ozean hinaus. Die niedrigen und trägen Wellen spülten über seinen Schoß. Sein Gewicht ließ ihn in den weichen Untergrund einsinken, und er bemerkte, dass er an der Küste einer winzigen Insel saß, die überwuchert war mit turmhohen Bäumen und verheddertem Gestrüpp. »Wenn ich nur eine Flagge hätte«, sagte er zu sich selbst und kam schwankend auf die Füße. Seine Beine waren noch unsicher und gaben bei jedem Schritt, den er auf der leichten Steigung des Strandes machte, nach. Seine breiten Sohlen sanken auf dem rutschigen, lockeren Sand ein. Er sah auf die Außenanzeigen im Ärmel seines Anzugs und stellte fest, die Außentemperatur betrug 29 Grad Celsius mit einer Luftfeuchtigkeit von nur 40%. »Ein warmes und gemütliches Inselparadies«, murmelte er und öffnete die Umweltversiegelung seines Anzugs. Er löste die Klammern seines Helms und zog ihn herunter. Tropische, nach Blumen duftende Luft strömte in seinen Anzug und ersetzte die dreifach gefilterte Luft, die er in den letzten 24 Stunden geatmet hatte. Er gönnte sich ein paar tiefe Atemzüge und sah sich dann in seiner neuen Umgebung um. Wäre ein netter Platz für ein Hotel. Innerhalb von ein paar Minuten hatte er sich von seinem Schutzanzug befreit, faltete ihn sorgfältig zusammen und verstaute ihn zwischen ein paar Steinblöcken, die nahe am Waldrand und in sicherer Entfernung vom Strand lagen. »Ich könnte ihn brauchen, wenn das Wetter umschlägt«, dachte er und nahm sich vor, an jede Eventualität zu denken. »Vielleicht bin ich noch eine ganze Weile hier.« Er nahm den in den Anzug eingebauten Tricorder heraus. Er war intakt. Obwohl das Gerät normalerweise nicht zur Kommunikation benutzt wurde, besaß er eine Notrufeinrichtung. Er drückte den Knopf, der die Transmission des Notrufs startete, und wartete auf das doppelte Piepen, das den Empfang bestätigen würde. Es vergingen einige Sekunden ohne eine Antwort, dann eine ganze Minute. Er versuchte es wieder, 5 Mal in 5 Minuten, und setzte dann den Notfallzyklus des Tricorders auf Empfangsmodus, für den Fall, dass das Schiff oder sonst irgendjemand von der Sternflotte ihm ein Signal geben wollte. »Erste Priorität«, meinte er laut, um seine Gedanken zu ordnen, »sauberes Wasser. Zweite Priorität, Essbares. Als drittes ein Dach über dem Kopf. Viertens, gerettet werden.« Er hob sein Tricorder und machte sich an die Arbeit. Er wusste, dass ein Dach über dem Kopf wahrscheinlich kein Problem war. Der Schutzanzug war stabil genug, um ihm Schutz vor dem Wetter zu bieten. Was die Rettung anging, so hatte er einen Notruf abgeschickt. Es war sicher nur eine Frage der Zeit, bis er hier abgeholt würde. Nach allem, was ich weiß, bin ich in besserer Form als die Sagittarius. Wasser und Nahrung allerdings waren sein Problem, bis Hilfe eintraf. Es brauchte nur ein paar Sekunden, bis der Tricorder sauberes Wasser in der Nähe gefunden hatte. Xiong ging am Waldrand entlang, bis er eine lichtere Stelle zwischen den Bäumen fand, durch die er in den Dschungel hineingehen konnte. Im gleißenden Mondlicht waren die Kontraste des Urwalds faszinierend, hellschimmernde Blätter und Kletterpflanzen vor stockdunklem Hintergrund. Die Koordinaten auf seinem Tricorder führten ihn zu einer besonders dicken Kletterpflanze. Die Anzeigen wiesen darauf hin, dass das Wasser darin war. Er schleuderte seinen Tricorder an die Seite, ergriff die Pflanze mit beiden Händen und riss sie auf. Warmes, klares Wasser floss ihm über die Hände. Er hob den Stamm der Pflanze an seinen Mund und trank. Ein leicht zuckriger Geschmack verblieb in seinem Mund. Ein weiterer Scan mit dem Tricorder erklärte, warum. Die Pflanze war reich an Saccharose. »Gut zu wissen«, dachte er lächelnd. »Wenn ich lange genug hier bin, kann ich Sirup machen.« Jetzt, da er wusste, wo er sauberes Wasser herbekommen konnte, bestand seine einzige ernstzunehmende Herausforderung darin, etwas zu essen zu finden. Er änderte die Suchparameter des Tricorders und sah sich nach etwas um, das so ähnlich aussah wie Früchte, Gemüse, Pilze oder Tiere. Nach ein paar Minuten war er davon überzeugt, dass er das Gerät falsch eingestellt hatte, denn die Sensoren zeigten nichts anderes als einfache grüne Pflanzen, Schimmelpilze und Bakterien an. »Das kann nicht stimmen«, murmelte er und überprüfte, ob der Tricorder so eingestellt war, wie er sollte. Das Gerät funktionierte einwandfrei. Er scannte die Gegend erneut, durchsuchte den Dschungel, den Strand und den Ozean, und er fand nichts. Keine tierischen Lebensformen an Land. Keine Vögel, keine Fische, keine Insekten. Nichts, das sich auch nur irgendwie als Tier identifizieren ließ. Und was noch verwirrender war, es gab blühende Pflanzen, aber keine Anzeichen, dass sie Früchte oder Gemüse trugen. Naja, sagte er zu seinem Tricorder, das schränkt meine Speisekarte ja schon sehr ein, nicht wahr? Vielleicht sollte ich mich daran gewöhnen, grünen Salat zu essen. Xiong hatte schon jüngere Planeten der M-Klasse besucht. Einige zeichneten sich durch eine hohe Fülle von Vegetation aus, bevor Tiere auftauchten. Warum sollte ein so primitiver Planet so wichtig für die Shedai sein? Fragte er sich. Warum würden sie derart weit damit gehen, dieses System zu verteidigen, wenn sein einziger bewohnbarer Planet keine höheren Lebewesen beherbergt? Er schüttelte den Kopf und bereitete einen umfassenderen Scan vor. Irgendetwas kriege ich hier nicht mit. Einer plötzlichen Eingebung folgend, führte er einen Scan des vollen Spektrums durch, um Spuren des Taurus-Metagenoms oder irgendeine erkennbare Sequenz der Shedai-Trägerwelle zu finden. Sekunden nachdem er seinen Scan gestartet hatte, wurde das Display seines Tricorders mit Daten geflutet. Das Gerät hatte eine enorm komplexe und starke Energiesignatur gefunden, die Muster enthielt, die alle den bekannten Metagenomproben ähnelten. Sie nutzten die Trägerwelle zur Übertragung und schien aus allen Richtungen und aus allem zu kommen, was er scannen konnte. »Es ist überall«, erkannte Xiong. »Jede Pflanze, die Luft, das Wasser, die Felsen. Dieses Muster ist in jedem bisschen Materie auf diesem Planeten.« Er korrigierte einige Einstellungen und richtete den Tricorder auf den Mond über sich, um das reflektierende Licht zu analysieren. »Es kommt sogar vom Stern selbst.« Xiong hatte keine Idee, was das Muster eigentlich darstellen sollte, aber er wusste, es musste erforscht werden. Er wunderte sich, wie viel die Speicherkerne des Tricorders davon erfassen konnten. »Wenn ich all diese gespeicherten Daten und meine Logs aus dem tollianischen Schiff lösche, dann bin ich vielleicht imstande, einen Bruchteil von dem zu speichern, das ich hier messe.« Er löschte die unwichtigen Daten von seinem Tricorder und begann, die Wellenform aufzunehmen. Er beschloss, sie Genoteur-Muster zu nennen. »Ich komme vielleicht mit weniger als einem Zehntel davon nach Hause, aber das wird schon 100-mal mehr sein, als wir gestern noch hatten.« Schockiert von dem Bericht des Widersachers über sein Exil, fragte Terriolt, »Sie haben dich verbannt? Dafür, dass du anderer Meinung warst als sie?« »Ihre Stimmen sind viele, und wir sind nur wenige«, antwortete er. Der Widersacher war in wesentlich kleinerer Größe an Land gekommen, obwohl er immer noch ein paar Meter größer war als Terriolt. Trotz seiner nunmehr weniger titanischen Größe war er doch immer noch beeindruckend. Umgeben von einem Kranz strahlend bunten Lichts, schwebte er mehr als einen Meter über dem Boden. Seine Stimme war nach wie vor klangvoll und ließ den felsigen Grund erbeben. Terriolt war sicher, er hatte die Worte, mit denen er sich jetzt mit ihr verständigte, aus ihrem Geist entnommen, während sie im Halsschlaf gelegen hatte. Jetzt nahm sie seine Worte auf und fragte, »Wir? Andere fühlen wie du?« »Meine Partisanen«, sagte er. »Sie stehen gegen mehr als doppelt so viele, aber sie sind nur knapp unterlegen. Dennoch sind wir Opfer einer Verschwörung der Numeri, einer Tyrannei der Mehrheit. Auf diese Weise hat sich unser Volk der Stagnation ergeben.« Eine Handbewegung ließ über dem Teich zahllose, stillstehende Lichtpünktchen entstehen. »Wir herrschen über Zehntausende von Sternsystemen, Trillionen von Leben regierten wir.« Mit majestätischem Stolz deklamierte er, »Das waren die Shedai.« Die junge Wissenschaftsoffizierin starrte verwundert und neugierig auf die gerade entstandene Sternenkarte. Bis jetzt hatte sie gedacht, dass die Föderation mit ihren mehr als 100 Mitgliedern eine ernstzunehmende astropolitische Macht war. 10.000 Sternensysteme, staunte sie. Das wäre ein Bereich gewesen, größer als alle politischen Einheiten im gesamten Alpha- und Beta-Quadranten zusammengenommen. »Wie konntet ihr etwas so Großes beherrschen?«, fragte sie. »Die Reisezeiten, die Distanzen müssen unglaublich gewesen sein.« Der Widersacher ließ einen Lichtfleck gegen einen anderen stoßen und damit aufleuchten. Und im exakt gleichen Moment einen anderen auf der anderen Seite des Teichs erstrahlen. »Unsere Stimme ist unmittelbar«, sagte er. Er ließ wieder einen Lichtfleck leuchten und wieder glänzte in einer entfernten Ecke der Höhle gleichzeitig einer auf. »Unser Wille geschieht ohne Beachtung der Entfernung. Form ist eine Illusion. Unsere Kraft existiert im Wort, und unser Wort wird von unserer Stimme geschaffen.« Terriol war sprachlos. »Ihr seid fähig, euch über derart große Distanzen ohne Zeitverlust zu teleportieren?« »Nur unsere Stimme«, sagte der Widersacher, »nur unser Wille. Formen sind vergänglich. Wir lassen sie hinter uns.« Sie spürte, das war ein wichtiges Detail zum Verständnis des Ganzen, und fragte, »Ihr habt eure Körper verlassen?« »Das Feinstoffliche ist vom rohen Gefängnis des Körperlichen befreit«, antwortete der Widersacher, und wie um seine Worte zu unterstreichen, verblasste sein Glanz, und die menschliche Gestalt löste sich auf. Bevor sie fragen konnte, ob er noch da war, wehte eine warme Brise an ihr vorbei, und ein anderes humanoides Wesen aus Gestalt gewordenem Wasser stieg aus dem Teich. »Physische Formen sind nur Hüllen«, sagte der flüssige Avatar des Widersachers. »Sie werden benutzt, wenn sie gebraucht werden, und dann beiseite gelassen.« Sein Wasserkörper begann wild zu brodeln und verpuffte dann in einer Nebelwolke, die sich wieder zu der strahlenden, leicht undeutlichen Gestalt formte, die noch bis vor ein paar Momenten dagewesen war. »Materie existiert, um dem Willen zu gehorchen.« Sie begann zu verstehen. »Also, wenn ihr andere Welten bereist, dann lasst ihr den Körper, den ihr gerade bewohnt, hinter euch und bewegt nur euch, nur euer Bewusstsein.« »Ja«, meinte der Widersacher ausnahmsweise kurz und bündig. »Wie?« Er richtete den Blick aufwärts zur Öffnung in der Höhlendecke und sah Terriol dann wieder an. »Ich werde es dir zeigen.« Während er aufstieg, erschien eine schmale Steinbrücke auf dem Wasser unter ihm. »Folge mir.« Terriol überquerte die Brücke neugierig bis zur Mitte des Teichs, wo sie direkt unter der Öffnung in der Decke aufhörte. Sie endete in einer kreisrunden Plattform. Als sie diese betrat, versank die Brücke hinter ihr wieder in den Fluten. Über ihr leuchtete der Widersacher wie polierte Bronze im Sonnenlicht. Fasziniert von seiner Schönheit, brauchte Terriol ein paar Sekunden, um zu sehen, dass die Höhlendecke immer näher zu kommen schien. Sie sah nach unten und entdeckte, dass sie auf einer rasch wachsenden Säule angehoben wurde, die sich so sanft bewegte wie ein Turbolift. Sie sah wieder auf den Widersacher und fragte, »Du kannst diesen Ort kontrollieren?« »Ich bin dieser Ort. Diese Welt ist Jedi.« Die Plattform hob sie jetzt ins blendende Sonnenlicht. Sie schützte ihre Augen mit ihrem Arm und blinzelte im grellen Licht. Und dann sah sie sie. Eine Stadt. Etwas derartiges hatte sie noch nie gesehen. Lange, herabfallende Kurven und turmhohe Bögen bestimmten die Architektur. Fein geschwungene Straßen verbanden massive, organisch aussehende Gebäude, als ob Schnüre aus Draht kathedralengroße Muschelschalen vereinen würden. Aquamarine und hellgrüne Schattierungen gingen auf den Fassaden ineinander über. Ströme von regenbogenfarbenem Licht durchwaberten wie erdgebundene Polarlichter die Zwischenräume der Gebäude. Ein üppig bewachsenes Tal umgab die seltsam biomechanisch anmutende pastellfarbene Metropole, und am Horizont begrenzten runde Hügel und zerklüftete Felsen das Tal. Nicht weniger als 6 große Flüsse strömten auf die Stadt in der Mitte der Talsohle zu. Der Himmel war bedeckt mit zerfetzten Wolken, die von einem dunstigen Tageslicht durchbrochen wurden und sich vom Horizont bis hin zum Dschungel erstreckten. »Das ist wunderschön«, sagte Terriol mit einer Stimme, die sich für sie viel zu klein anfühlte angesichts eines solchen Wunders. Das Bild schien zu zittern, als der Widersacher mit der Hand über die Landschaft vor ihr strich. »Vor Äonen bewohnte unsere Gemeinschaft dieses Tal. Unsere Stimme gab uns Herrschaft.« Er richtete ihre Aufmerksamkeit auf eine große Kuppel, die auf dem höchsten Gebäude der Stadt saß. Unsere Stimme sprach durch die große Verbindung. Unser Wort war Gesetz. Die Vision der grandiosen Stadt verblasste, und eine Mischung aus Melancholie und Ärger mischte sich in die Worte des Widersachers. Dann kam das Erwachen. Vorsichtig, um ihn nicht zu verärgern, fragte Terriold: Wessen Erwachen? Das unserer Stimme, antwortete er. Die Revolte der Kolotue. Es war die Zurechtweisung für unsere Anmaßung. Sie und der Widersacher waren jetzt von einer Flammsphäre umgeben. Da keine Hitze zu spüren war, war Terriold sicher, dass es sich nur um eine weitere seiner Illusionen handelte. Es sah so aus, als glitten sie nun über eine steinige Oberfläche, die mit vulkanisch entstandenen Klüften und brodelnden Schwefelteichen übersät war. Hunderte von Jahrtausenden zuvor hatten wir sie gefunden, geistloses Ungeziefer, das mit einer Gabe weit über seinen Verstand gesegnet war. Von einigen der feurigen Teiche kamen jetzt skorpionartige Gliedmaßen herausgeschossen und glühten wie Flammen in der superheißen Umgebung. Ihre Seelen konnten sich miteinander verbinden, wenn sich ihre Körper berührten. So ein kostbares Talent, und das Schicksal hat es auf diesen Abschaum verschwendet. Während die Wesen unter Terriold herkrochen, erkannte sie die facettenartigen Strukturen auf den prismaförmigen Körpern. Genau wie frühe Primaten den Homo sapiens wiedererkennen ließen, erkannte Terriolds geübtes Auge diese klein dahinjagenden Figuren sofort und unzweifelhaft als Tolianer. Die Shedai brachten das Potenzial der Kolotul zur Blüte. Mit beinahe väterlichem Stolz fügte der Widersacher hinzu: Wir haben ihnen beigebracht, mit unserer Stimme zu sprechen. Als unsere Stimme. Die Flammenkugel verblasste und gab den Blick auf eine Shedai-Verbindung frei, die von den primitiven Tolianern bewohnt wurde. Sie wandten sich alle in einem stetigen Strom dunklen Plasmas. Die melancholische Bitterkeit in der Stimme des Widersachers kehrte zurück. Sie haben es uns mit Feuer gedankt. Sie und der Widersacher eilten weiter vorwärts und erreichten schließlich eine schwarze Leere. Himmelskörper flogen an ihnen vorbei. Die Bilder von Planeten, die unter einer Decke von Asche wie Kohlenstücke glühten.
Als die Kolotul erwachten, behielten sie viel von unserem Wissen. Sie haben uns nicht dafür verehrt, dass wir sie zu empfindsamen Wesen gemacht haben. Sie fürchteten und hassten uns.
Ein geisterhaftes Bild einer zerstörten Stadt ersetzte die Dunkelheit und umgab Terriold mit einer Vision von Millionen Humanoiden, die erschlagen in den Straßen lagen.
Mit unserer Verbindung, unserer Stimme, haben die ersten Erwachten ihr ganzes restliches Volk erweckt. In der Zeit, die ein Gedanke braucht, hatten sich die Kolotul unserer Waffen bemächtigt und sie gegen uns gerichtet. Tausend Welten gingen sofort unter. Ein Krieg innerhalb eines Atemzugs.
Terriold fand sich jetzt, befreit von diesen Visionen, auf einem hohen Wall innerhalb der Stadt, am Ende einer hauchdünnen Brücke wieder. Sie führte zu der großen Kuppel, die der Widersacher die große Verbindung genannt hatte. Eine steife Brise ließ ihren blauen Minirock flattern. Über ihr bezog sich der Himmel dunkel. Schwere Regenwolken ballten sich zusammen und Blitze zuckten. Der Widersacher stand neben ihr, jetzt in Form einer vage menschlichen Gestalt aus transparentem, dunklem Glas. Seine Stimme war immer noch tief, klang aber jetzt sehr menschlich.
»Wir haben uns selbst nicht als Tyrannen gesehen«, sagte er jetzt mit einem Unterton tiefen Bedauerns. »Die Mitgliedschaft in unserer Union war freiwillig. Welten, die sich uns anschlossen, erhielten viele Wohltaten. Unsere Verbindungen verteidigten sie gegen Feinde. Unsere Wissenschaft heilte all ihre Krankheiten. Wir konnten planetare Umweltsysteme vor dem Kollaps retten oder neue erschaffen. Für die, die unter unserer Führung lebten, war die Unsterblichkeit garantiert.«
Er sah hin zur großen Verbindung.
»Aber für die Kolotul war das nicht genug.«
»Aber du gibst doch zu, dass ihr sie versklavt habt«, sagte Terriold. Der Widersacher schnaubte. Seine Stimme klang scharf, als er sich verteidigte.
»Sie waren nicht empfindungsfähig, als wir sie in die große Verbindung aufnahmen. Sie waren Lasttiere.«
Er beruhigte sich und fuhr fort:
Als sie erwachten, haben sie unsere Welten angegriffen. Sie hätten um die Freiheit bitten können. Stattdessen zogen sie es vor, unsere Feinde zu sein.
Er trat von ihr fort, auf die enge Brücke hinaus. Sie folgte ihm.
Die Kolotul schlossen sich zusammen, vereinnahmten unsere Kunst, Raumschiffe zu bauen, und flohen in den Weltraum hinaus. Danach kämpften wir darum, unsere weit entfernten Territorien zu regieren, aber ohne die Kolotul, die unsere Stimmen verstärkten, konnten wir die Herrschaft über die meisten dieser Welten nicht mehr ausüben. Über einige Jahrtausende hinweg verkleinerte sich unser Einflussgebiet, unsere Herrschaft zersplitterte und verging.
Theriault bemerkte, dass die Füße des Widersachers beim Gehen den Boden der Brücke nicht berührten. Er schien eher darüber zu gleiten, so als würde er nur so tun, als ginge er, um ihr zu gefallen.
»Als unser ehemaliger Ruhm langsam verblasste und neue Mächte in der Galaxie auftauchten«, sagte er, als erkläre er etwas ganz Selbstverständliches, »nahmen einige von uns weltliche Formen an und begaben sich unter die Geringfügigen und Kurzlebigen. Andere folgten der Schöpferin in den äonenlangen Schlummer, als würde die Galaxie sich damit begnügen, ihnen einen ruhigen, langen Schlaf zu gewähren. Ich habe vorgezogen, meine Jahrtausende in stillem Exil zu verbringen, in Betrachtung der Dinge.«
In der Mitte des gefährlich schmalen Gehwegs blieb er stehen und drehte sich zu ihr um. Sie machte den Fehler, in die Schlucht unter ihr zu sehen. Sie waren hunderte von Metern über dem Boden. Sie kämpfte um ihr Gleichgewicht und sah zum Widersacher hoch.
»Und jetzt ist die ganze Bande wieder in der Stadt, was?«
Er war beunruhigend still.
»Wie ich es vor vielen Zeitaltern vorausgesagt habe, konnten sie keine Ruhe finden, als sie ihre Macht in den Händen anderer sahen.«
»Die Verbindungen«, platzte sie heraus, während die ersten Regentropfen auf ihr Gesicht fielen. »Die Sternflotte hat sie geweckt, als sie auf Ravenna mit der Verbindung experimentierten.«
»Ihr Gesang füllte die Himmel«, antwortete er. »Aber die einzigen, die es hören konnten, waren wir und die Kolotul.«
Theriault war plötzlich der Grund des Angriffs der Tolianer auf die Bombay bei Ravenna klar.
»Und dein Volk hat das Metagenom geschaffen«, sagte sie. »Wir finden sie immer zusammen. Warum?«
»Das sind Samen«, sagte er. »Ein Fundament, auf dem wir unsere zukünftige Vorherrschaft aufbauen werden.«
Sie sah wieder hinab und spürte einen leichten Anflug von Höhenangst.
»Könnten wir weitergehen, bitte?«
Der Widersacher bewegte seine Füße in einer überzeugenden Nachahmung des Vorgangs gehen und schwebte auf dem Wall vor ihr her, hin zu dem hohen Gebäudekomplex im Herzen der Stadt. Als sie sich der anderen Seite der Brücke näherten, brachte sie den Mut auf zu fragen,
»Jetzt, da deine Freunde erwacht sind, was tun sie?«
Er erreichte die andere Seite, trat beiseite und wartete unter einem Torbogen auf sie, bevor er antwortete.
»Sie haben sich hier zum Kolloquium versammelt.«
»Was heißt das genau?«
»Zu einer Diskussion«, sagte der Widersacher, »über die Zukunft dieser Galaxie und wie sie nach ihrem Willen formen werden.«
»Ach, galaktische Herrschaft also«, sagte sie in ihrem beiläufigsten Ton,
als ein stetiger grauer Regen zu fallen begann und in dicken Tropfen auf die Gebäude platschte, schickte sie ein albernes Grinsen zu dem dunklen, gottähnlichen Wesen zu ihrer Linken.
»Und ich dachte schon, wir hätten Ärger.«
»Es ist vollbracht«, erklärte die Schöpferin.
Der Gesang der Verbindung verstummte und erschöpfte Stille legte sich über das Kolloquium. Sie alle waren von dem Versuch geschwächt, den großen Transit der Namenlosen nach Awainenoren zu bewirken. Eine Handvoll Namenloser hatte bereits Ansiedlungen der Telinarul angegriffen. Nun, da sie mehr waren, würden sie schon bald imstande sein, die restlichen mit einem einzigen Angriff zu eliminieren. Für einige der Seratar gab es keine Ruhepause, auch nicht nach solcher Arbeit. Die Rächerin jagte die besiegten Telinarul. Ihre rastlose Suche sorgte für einen ständigen Energiestrom aus den bereits überstrapazierten geothermalen Energiereserven der ersten Welt. Währenddessen äußerte der Hüter im Kolloquium Besorgnis. »Ein weiteres Schiff ist in unserem System angekommen«, verkündete er und bildete für die anderen dessen Form mit Linien aus Feuer. »Es fliegt auf einem Annäherungsvektor und wird schon bald in unsere Atmosphäre eintauchen. Zerstöre es,
rief die Wanderin. Der Weise unterbrach mit den besänftigend blauen Farben der Zurückhaltung. »Unsere Stärke ist gemindert«, warnte er. »Alle unsere Reserven wurden für die Befreiung Awaine Norans zur Verfügung gestellt. Die Kraft, die wir verlagert haben, kann regeneriert werden, wenn die Namenlosen die Schiffe über dieser Welt zerstört haben«, merkte die Schöpferin an. Brennend vor Ungeduld wandte die Wanderin ein. »Bis dahin sind bereits mehr Telinarul hier gelandet.« Ihr heftiger Protest schien die Schöpferin zu amüsieren. »Lass die Neuankömmlinge landen und die Rächerin direkt zu ihren Freunden führen.«
»Der Prinz' Anweisungen waren sehr genau«, meinte Quinn an seiner brennenden Zigarre vorbei. »Am besten checkst du die Einstellung noch einmal.« Es war das vierte Mal, dass er Pennington in der vergangenen Stunde daran erinnerte, und der Reporter war jetzt ernsthaft genervt.
»Sie haben sich nicht geändert, seit ich Sie das letzte Mal überprüft habe«, sagte er.
»Kein Grund, so schnippisch zu werden«, schoss Quinn zurück. »Ich habe einfach keinen Bock, mich heute Abend aus dem Ei pusten zu lassen. Wenn du es drauf anlegst, kannst du gerne zu Fuß gehen.«
Pennington ließ dem älteren Mann seinen Willen und prüfte noch einmal, ob die Schilde, erbärmlich und energielos wie sie waren, dennoch immer noch auf der außerordentlich unüblich harmonisierten Frequenz liefen, die Teprin in ihrer Subraumnachricht genannt hatte.
»Schildfrequenz überprüft«, knurrte er mit griesgrämiger Gleichgültigkeit. »Also dann«, meinte Quinn, »festhalten. Ich bringe uns in den Orbit.«
Ein paar Tasten auf der Steuerkonsole und der klapprige alte Frachter machte einen kurzen Warpsprung. Was vorher ein kleiner, heller Lichtpunkt im sternübersäten Weltall gewesen war, war jetzt in weniger als 2 Sekunden die überwältigende Masse eines Planeten. Sie fielen auf Impulsgeschwindigkeit und streiften die Atmosphäre, die blass um sie herum aufflammte, als das Schiff durch die dünne Luft schnitt. Turbulenzen warfen den Frachter hin und her, als Quinn noch ein paar Hebel auf einem Kontrollpanel über ihren Köpfen betätigte.
»Richtet irgendjemand seine Waffen auf uns?«, fragte er.
Pennington schaute ratlos auf die vor ihm blinkende Lichterparade und antwortete, »Woher soll ich denn das wissen?«
»Na, vergiss es«, sagte Quinn. »Ich gebe die Landekoordinaten ein.«
Er grinste kurz und fügte hinzu,
»Hoffentlich hast du nicht vergessen, den Alkohol zu verstauen.«
Die Rosinante neigte sich dem Planeten zu und raste in einem Flammenkranz durch die Atmosphäre. Es war ein wesentlich aggressiveres Landemanöver, als Quinn sonst zu fliegen pflegte.
»Entspann dich, Kumpel«,
meinte Pennington eher zu sich selbst, denn er hatte bemerkt, dass er die Armlehnen seines Sessels so fest umklammert hatte, dass seine Knöchel weiß hervortraten.
»Na zur Hölle, nein«,
meinte Quinn. Er pflückte sich die Zigarre aus dem Mund.
»Es macht doch richtig Spaß.«
Ein Flickenteppich aus Wolken breitete sich vor ihnen aus. Quinn steuerte das Schiff durch eine Lücke hindurch und fing den Absturz so plötzlich auf, dass Pennington in seinen Sessel gedrückt wurde. Als er keine tanzenden, lilafarbenen Punkte mehr vor Augen hatte, sah er eine raue Landschaft unter sich, voller Kalksteinfelsen, tiefer Dschungel und Flüsse, die sich mit gefährlich aussehenden Stromschnellen dorthin durchwanden. Eine kolossale, natürliche Felsformation tauchte plötzlich bedrohlich vor ihnen auf und kam rasend schnell auf sie zu. Pennington zeigte darauf.
»Quinn, entspann dich«, sagte Quinn, legte das Schiff um 90 Grad quer, um zwischen 2 Felsen hindurchzusteuern.
Als sie sicher auf der anderen Seite waren, atmete Pennington die angehaltene Luft aus. Außen wirbelte die Landschaft um sie herum, denn Quinn flog jetzt ein Korkenzieher-Manöver. Pennington hatte diesen waghalsigen Teil von Quinns Persönlichkeit bis jetzt noch nicht kennengelernt, und er hatte nicht unbedingt Spaß daran. Als würde er Penningtons Unbehagen spüren und, was noch erstaunlicher war, sich wirklich darum kümmern, glich Quinn jetzt die Fluglage aus.
»Besser?«
Weniger bissig fügte er hinzu.
»Es hat mich halt gepackt. Tut mir leid.«
»Kein Problem«, meinte Pennington und versuchte, nicht so durchgeschüttelt zu klingen, wie er sich fühlte. Er überprüfte die Position mit dem Navigationscomputer.
»Wir sind fast bei den Koordinaten angelangt. Ich hab's gesehen.«
Quinn reduzierte die Geschwindigkeit. Grelles, weißes Sonnenlicht strömte über den Dschungel hinweg. Ein klarer Himmel war in allen Richtungen, außer einer, zu sehen. Nach Norden hin türmte sich eine massive Sturmfront dicht über dem Horizont auf. Die Rosinante kam neben einem schlammig-braunen Fluss in der Luft zum Stehen. Quinn hackte ein paar Zahlen in den Computer und feuerte dann kurz die Schubdüsen, um die Position zu korrigieren.
»Okay«, meinte er. »Hier ist der Punkt. Ich werde den Gruß senden. Du gehst runter in den Frachtraum und wartest neben dem Gewinde.«
Pennington löste seine Sicherheitsgurte und klopfte Quinn auf die Schulter, als er aufstand. »Gut geflogen, Kumpel.« Quinn zuckte mit den Schultern.
»Nur ein paar kleine Tricks von einem alten Himmelhund. Die Landungen sind mir das Liebste.«
»Was du nicht sagst«, meinte Pennington noch, bevor er das Cockpit verließ. Er ging durch das Hauptabteil zu einer Luke im Boden. Ein Knopf in der Wand öffnete sie, und als sie mit einem schrillen Kreischen aufging, entfaltete sich eine steile Treppe in den Frachtraum hinunter. Kaum hatte sie begonnen, sich quietschend auseinanderzuklappen, hastete Pennington auch schon die Stufen hinunter. Er kam gleichzeitig mit der Treppe auf dem Boden an. Zahllose alte Gerüche waren in dem nur schwach beleuchteten Lagerraum beheimatet. Der letzte üble Duft, verfaultes Gemüse, war eine Erinnerung an den erst vor einem Tag so schrecklich schiefgelaufenen Nejef-Deal. Altes Maschinenöl und gut versteckte Flecken von Schimmel und Moder lieferten sich ein Wettrennen um den durchdringendsten Gestank. Der Geruch von Wäschestärke war nicht gerade Penningtons Lieblingsgeruch, aber in diesem Moment hätte er nichts gegen ein paar Kanister von diesem Zeug gehabt. Gesichert auf einer Metallpalette im Zentrum des Raums war das derzeit einzige Frachtstück des Schiffes untergebracht. Ein mit einem Magnetfeld eingedämmter Behälter voller Antimaterie. Sie hatten ihn an Bord genommen, indem sie die unteren Landeklappen über dem Lagerhaus des Verkäufers geöffnet und den Behälter mit der Winde in den Schiffsbauch gezogen hatten. Der Plan lautete, das Ausladen genauso vorzunehmen. Pennington kontrollierte die Sicherungen an dem Geschirr rund um den Behälter und sah zufrieden, dass sie alle nach wie vor funktionierten. Die Energiezufuhr zu dem Gewinde war nicht unterbrochen und gleichmäßig, und die Kabeltrommel war frei von Hindernissen. Er drückte mit dem Daumen auf das Intercom zur Brücke. »Alles klar«, meldete er. »Hast du schon Kontakt?«
»Jawohl«, antwortete Quinn. »Sie kommen hoch. Öffne die Ladeklappen und halte dich bereit.«
»Öffne Ladeklappen«, sagte Pennington. Er gab die Sequenz ein, um die Türen zu öffnen, die einen Großteil des Bodens ausmachten. Sie teilten sich mit einem tiefen Stöhnen und ein Zittern durchlief die Schiffshülle. Ein schmaler Streifen Licht erschien zwischen den Toren und verbreitete sich, je weiter die Schotts aufgingen. Das Antriebsaggregat hing weiter in seinen Halterungen am Gewinde. Vom Boden reflektiertes Sonnenlicht durchflutete den Laderaum. Das Geräusch des Windes und das Dröhnen der sich im Schwebemodus befindenden Maschinen der Rosinante übertönten die Servomotoren der Luke. Pennington blinzelte im tropisch hellen Licht. Warme, feuchte Luft strömte hinein. Sie war schwer vom Duft des Dschungels. Sekunden später hatten sich seine Augen an das Licht gewöhnt und er sah weniger als 15 Meter tiefer unter sich den Fluss wild dahinschäumen. Das erste Anzeichen einer schlammverkrusteten, silbernen Schiffshülle stieg aus den kochenden Stromschnellen, bald darauf gefolgt vom ovalen Schiffsrumpf und den oberen Hälften der beiden Warp-Gondeln. Eine breite Luke in der Mitte des Schiffskörpers glitt auf, und Pennington sah einige Besatzungsmitglieder zu ihm aufschauen. Er starrte zurück und winkte. Ein bulliger Mann mit Bart und dunklen Augenringen winkte zurück.
»Wenn du ihnen keine Zeichensprache beibringen willst, dann würde ich sagen, du kannst jetzt mal langsam das Antriebsaggregat runterlassen«, schnarrte Quinn über das Intercom.
Pennington schluckte seine Antwort herunter und ließ das Gewindeseil langsam abwärts, damit die Fracht nicht allzu sehr hin und her schwang. Der bärtige Denobulaner im Sternflottenschiff bedeutete mit einem Winken, dass alles in Ordnung war. Während der Behälter der Frachtluke der Sagittarius immer näher kam, versammelte sich das Sternflottenpersonal und leitete den Behälter vorsichtig in ihr Schiff. Der Denobulaner streckte seine Hände nach oben, hielt sie weit auseinander und bewegte sie dann aufeinander zu, um Pennington die Distanz zu zeigen, die noch zum Schiff zu überbrücken war. Der junge Schotte achtete sorgfältig darauf, die Hand immer an der Kabeltrommel des Gewindes zu lassen. Dann klatschte der bärtige Mann in die Hände und hielt die Handflächen nach oben. Pennington schaltete das Gewinde ab und betätigte sein Intercom.
»Touchdown!« »Sehr schön!« meinte Quinn. »Gut zu wissen, dass wenigstens einer von uns ein Händchen für gute Landungen hat.«
Pennington grinste über das Kompliment und sah wieder auf das Sternflottenschiff hinab. Die Schiffsbesatzung hatte die Gurte von der Antimateriekapsel gelöst. Der stämmige Denobulaner signalisierte ihm, das Kabel zurückzuholen. Pennington hob den Daumen und zog es mit dem Gewinde wieder herauf. Ein paar Minuten später, nachdem er die Ladeklappe wieder geschlossen hatte, kletterte er wieder auf das Hauptdeck und kehrte ins Cockpit zurück.
»So«, meinte er, als er sich in seinen Sitz fallen ließ. »War's das?«
»Nicht ganz«, antwortete Quinn. »Ich habe auf dich gewartet. Der Captain will mit uns beiden reden.« Er beugte sich nach vorn und drückte einen Knopf auf der Konsole. »Captain, wir sind jetzt beide da.«
»Meine Herren«,
sagte eine würdevoll klingende Stimme mit einem Akzent, den Penning nicht zuordnen konnte.
»Ich bin Captain Adelard Nessie. Zuerst möchte ich Ihnen auch im Namen meiner Besatzung dafür danken, dass Sie uns die Antimaterie gebracht haben.«
»Ah, nichts zu danken, Captain«, meinte Quinn.
Nessies Ton wurde ernst. »Wir stehen schon in Ihrer Schuld. Sie sind noch dazu Zivilisten und ich weiß, ich habe nicht das Recht, Sie um einen weiteren Gefallen zu bitten, aber mein erster Offizier ist einige Kilometer flussabwärts gestrandet und verwundet.«
Quinn schob seine Zigarre von einem Mundwinkel in den anderen. »Sie wollen also, dass wir ihn aufsammeln und zu Ihnen bringen?«
»Das ist vielleicht nicht so einfach«, antwortete Nessie. »Wir sind hier unten nicht allein, meine Herren. In jeder Sekunde, die Sie hier sind, ist Ihr Leben in Gefahr. Meinen Offizier zu retten ist mehr als nur eine Taxifahrt.«
Mit einem Seitenblick auf Pennington sagte Quinn.
»Nun, ich kann nicht für meinen Freund hier sprechen, aber wenn Sie mich zu Ihrem Mann hinlotsen, dann bin ich jederzeit bereit, ihn zu holen.«
Zu Pennington gewandt fügte er hinzu.
»Wenn du lieber hier bleibst, Tim, dann kann ich das verstehen.«
»Wenn's dir recht ist, Kumpel, ich bin dabei«, sagte Pennington, noch bevor er wusste, was er da eigentlich sagte.
Ein Datenstrom erschien auf einem der kleinen zerkratzten Monitore zwischen dem Piloten und dem Co-Pilotensitz.
»Wir haben Ihnen Commander Terrells Kommunikatorsignatur geschickt«, sagte Captain Nessie. »Geben Sie die in Ihren Schiffscomputer ein und sie wird Sie direkt zu ihm führen.«
Der Captain räusperte sich.
»Ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Viel Glück.«
»Ihnen auch, Captain. Rosinante Ende.«
Quinn schaltete den Kanal ab, richtete die Nase der Rosinante nach Norden und startete die Hauptdüsen.
»Tim, gib mal das Kommunikatorsignal dieses Kerls ein, ja?«
Während Pennington die Transponderdaten des Kommunikators in die Sensorphalanx des Schiffes eingab, warf er einen schiefen Blick auf Quinn.
»Sieh mal an, du willst also den Helden spielen. Ist ja nicht meine erste gute Tat«, meinte Quinn und kontrollierte seine Anzeigen. »Ist nur ein Weilchen her, das ist alles.«
Unfähig, sich ein trockenes Grinsen zu verkneifen, antwortete Pennington.
»Klingt so überhaupt nicht nach dir.« »Sag mir mal eins, was wolltest du werden, als du ein Kind warst?«
Pennington fragte sich, ob Quinn ihn mit dieser Frage aufs Glatteis führen wollte, aber seine Intuition verriet ihm, Quinn meinte es ernst.
»Ich wollte Reporter werden.«
»Ja?«
»Das hat ja super geklappt.« Er bewegte wieder die Zigarre zwischen seinen Zähnen.
»Ich verrate ein Geheimnis, Zeitungsjunge. Als ich klein war, habe ich nicht davon geträumt, ein Trinker und Verlierer zu werden. Alles klar?«
Unter all diesem blöden Getue, dachte Pennington, steckt vielleicht doch ein anständiger Mensch und wartet nur auf eine Gelegenheit, sich zu zeigen.
»Und wenn du so scharf drauf warst, ein Held zu sein, warum bist du es nicht geworden?«
Ohne ein Grinsen oder auch nur einen Hinweis auf Sarkasmus antwortete Quinn.
»Keiner hat mich je gefragt.«
Für einen Moment fragte sich Pennington, ob er mit seinem Urteil über diesen heruntergekommenen, stinkenden und rüpelhaften Kerl vielleicht doch zu schnell bei der Hand gewesen war. Quinn hatte keine Sekunde gezögert, auch nicht nach dem Hinweis, er bringe sich und sein Schiff mit dieser Aktion in Gefahr. Er selbst war es gewesen, der nur zugesagt hatte, um nicht sein Gesicht zu verlieren, und, wie er verspätet erkannte, um Quinn nicht zu enttäuschen, um seinen Freund nicht zu beschämen. Wer von uns ist denn nun der wahre Held? Bevor er dieses Thema mit sich selbst ausmachen konnte, sah er dunkle Wolken am Himmel aufziehen. Blitze zuckten. Die massive Sturmfront, die er beim Anflug auf die Sagittarius gesehen hatte, war direkt vor ihnen, und sie wurde mit jeder Sekunde größer. Captain Kutal stand auf der Brücke der Zinsa und spürte seine gute Laune in Empörung umschlagen, als er die wichtige Nachricht des imperialen Geheimdienstes las.
»Das ist doch nicht deren Ernst«, grummelte er.
Er reichte die Nachricht an Bechok weiter. Der erste Offizier las sie schnell und ließ dann enttäuscht und irritiert die Schultern hängen.
»Steuermann«, meinte er, »bringen Sie uns unter, Warp!«
Klar, der sich über die vordere Konsole gebeugt hatte, gehorchte hastig. Einige Augenblicke später verwandelten sich die Sternstreifen vor dem Fenster in Lichtpunkte.
»Alle Maschinen stopp, Sir«,
meldete Klar. Der Captain kehrte zu seinem Sessel zurück und ließ sich hineinfallen. Bechok folgte und sah ihn von der linken Seite her an.
»Eine Falle? Klingt so, als hätte einer vom Geheimdienst mal wieder zu viel gesoffen.«
Kutal heuchelte Überraschung.
»Halten Sie das nicht für möglich?« »Möglich? Vielleicht. Wahrscheinlich? Nein. Die Sternflotte hat gar nicht genügend Schiffe in diesem Sektor, um uns ohne unser Wissen eine Falle zu stellen.«
»Das weiß ich«, meinte Kutal, und seine Stimme klang rau vor Ärger. »Es sei denn, sie haben dieses Gerät verwendet, das das Schiff beim Palgrinax-System benutzt hat.«
Diese Überlegung schien Belchok zu beunruhigen. Vor ein paar Wochen hatten sie ein Schiff unbekannter Herkunft entdeckt, das eine Technologie besessen hatte, mit der es sich für die Sensoren und die Optik unsichtbar machen konnte. Wenn sich die Föderation tatsächlich für diese taktisch enorm vorteilhafte Erfindung verantwortlich zeichnete, dann war das für das Imperium mehr als nur eine Katastrophe. Belchok beruhigte sich und sagte in einem gemäßigten und vernünftigen Ton:
»Standardprozeduren für einen vollen Scan dieses Systems, bevor wir weiterfliegen.«
»Haben Sie Angst? Die sind uns überlegen, Belchok.«
Unbeeindruckt von dieser Anspielung antwortete Belchok:
»Nein, Captain. Ich will nur wissen, wer und wo die Ziele sind, damit ich entscheiden kann, welches ich zuerst zerstöre.«
Kutal lächelte anerkennend und ehrlich amüsiert.
»Sehr gut. Führen Sie Ihren Scan durch. Wir bleiben hier, bis wir bereit sind, in den Orbit einzuschwenken.«
Belchok trat beiseite, um das Sternsystem genau zu untersuchen. Kutal starrte währenddessen auf die strahlend weiße Kugel in der Mitte des Hauptschirms. Genoteur.
»Wir haben Zeit«, versicherte er sich selbst. »Wir wissen genau, wo das Schiff der Sternflotte ist. Und es geht nirgendwo hin.«